Der Pro Wrestling Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, bei der Wochenendausgabe. Und ihr hört meine Stimme als allererste. Shaggy Schwarz ist wieder da beim Wochenendpodcast. Was Besonderes hier, endlich wieder da zu sein. Denn sonst hört man mich bei Patreon und Steady. Da könnt ihr uns auch übrigens auch unterstützen. Jemand, den ihr auch oft und zwar in meinem Zusammenhang bei Patreon und Steady hört, der ist heute mit mir hier auch beim Wochenendpodcast. Niemand Geringeres als der wunderbare Markus Holz. Hallo Markus.
Hallo Shaggy, endlich Wochenende. Ich freue mich schon wahnsinnig, hier ein bisschen zu entspannen. Und vorher dürfen wir ein bisschen über die alten Tage im Sports Entertainment plaudern, möchte ich fast sagen, im Wrestling. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil wenn es um altes Zeugs geht, glaube ich, da treffen wir uns wunderbar in der Mitte.
Ja, wir zwei hier mal wieder zusammen. Das ist auch schön beim Wochenend-Podcast. Uns kann man ja sonst hören bei Panel Set. Ich habe es gerade gesagt. Was haben wir da für Formate? Wir haben zum Beispiel hier Helden aus der zweiten Reihe. Da bin ich immer mit dem Olaf da. Aber wir zwei machen da ja auch zusammen 2x5 zum Beispiel. Auch ein tolles Format.
Ja, genau. Das ist, da geht's auch ein bisschen lockerer zu. Da wird auch vielleicht mal ein bisschen gescherzt. 2x5. Auch da blicken wir gerne in die Vergangenheit zurück. Ganz neu auch Monday Night Watch. Da sind wir zu dritt. Du, ich, der Olaf. Und da schauen wir uns Raw oder Nitro aus dem Monday Night Wars Zeiten an und sprechen ein bisschen live dazu, quasi so ein Alternativkommentar, gleichzeitig aber auch mit dem Blick auf die andere Sendung immer. Also da lassen wir quasi den Montagabendkrieg nochmal neu aufleben.
Ja, ganz genau. Auch das ist ein tolles Format, was total Spaß macht. Normalerweise wären wir jetzt auch zu dritt, du und ich und Olaf, und wir hätten über den Tod der WCW gesprochen. Der Tod der WCW ist ja etwas, was wir schon seit langer, langer Zeit ankündigen, aber Olaf, der hatte keinen Bock.
Ja, nein, kann leider nicht. Das ist eigentlich ein Podcast, den wir, glaube ich, schon seit März planen. Und dann ist immer wieder was dazwischen gekommen. Aber wenn dieser Podcast ausgefallen ist, haben wir immer dann was anderes stattdessen produziert. Also es ist sogar besser, dass der erst später kommt, weil dadurch haben unsere Patrone bei Headlock ganz viele andere Podcasts noch zusätzlich bekommen quasi.
Ja, ganz, ganz genau. Nicht nur die Patrone, die bekommen ja jetzt auch einen anderen Wochenend-Podcast. Der WCW ist ja auch als Wochenend-Podcast geplant gewesen. Olaf ist natürlich krank. Also nicht natürlich, sondern Olaf ist krank, deswegen konnten wir den jetzt nicht aufnehmen. Und da haben wir uns überlegt, da lass uns doch in eine Ära zurückgehen, über die wir beide auch sehr gut quatschen können. Ich rede jetzt nicht über die Attitude-Ära, über die könnten wir auch reden, oder auch die Ruthless Aggression-Ära. Das sind ja zwei der bekannten Ären, die PG-Ära vielleicht noch zu erwähnen. Es gibt noch eine andere Ära, und zwar in diese Zeit gehören wir ja auch, weil wir da angefangen haben mit Wrestling. Ich rede von der Golden Era, Markus.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe kurz danach begonnen. Ich habe ja 93 angefangen, Wrestling zu schauen. So im Mai herum, Ende Mai. Und da war die Ära gerade zu Ende. Aber natürlich gab es dann sehr viele Möglichkeiten, das alles nachzuholen. Da gab es auch nicht so viele Wochensendungen. Und tatsächlich habe ich sehr viel von damals, fast also alle Pay-Per-Views, TV-Shows und so weiter, alles nachgeholt. Und das war eben diese Ära, die die World Wrestling Federation, wie sie damals hieß, ja groß gemacht hat. Das war diese überlebensgroße Cartoon-Ära, möchte ich fast sagen, wo die Wrestler aussahen wie Actionfiguren, also viele zumindest, ne? Ja. Große Muskeln und auch die Promos überlebensgroß und an der Spitze. Ich glaube, ich darf ihn einfach jetzt erwähnen, weil dieser Mann einfach diese Ära von Anfang bis Ende geprägt hat. Das war natürlich die ganz große Hulkamania-Ära und dieser Hulk Hogan hat ja auch damals eigentlich alles überstrahlt. Den kannte auch jeder, also wirklich jeder. Auch Leute, die nicht Wrestling geschaut haben, die damit gar nichts am Hut hatten, die wussten, wer Hulk Hogan ist. Und das ist ja sogar bis heute so, möchte ich sagen.
Ja, das ist quasi auch der Star der Golden Era. Das kann man so ohne Zweifel sagen. Hogan begann so ein bisschen mit Hogan. Wenn man es so zeitlich einordnen würde, würde man so sagen, 82, so die Übernahme dann von WWE und die Gründung vielleicht auch von Titan Sports.
Titan, ja, genau.
Ja, genau. So, bis
von, ja. Das war damals Vince McMahon, vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere, war ja mal Chairman von WWE.
Der Name sagt mir was, ja.
mit Linda McMahon, und er hatte damals die Worldwide Wrestling Federation von seinem Vater gekauft. Das war damals so Capital Sports, die Mutterfirma. Und er hat dann ein W draus gestrichen und hat sich dann ganz schnell dran gemacht, seine Vision vom Wrestling zu verwirklichen. Das heißt, Territorien, also eingegrenzte Gebiete, wo jeder Promoter quasi ein paar Städte hatte, wo er veranstalten durfte, das war eben quasi zu altmodisch. Er wollte landesweit und weltweit sein Wrestling-Produkt verbreiten und es war auch ein ganz anderes Wrestling-Produkt, weil der Vince McMahon von Anfang an sehr großen Wert auf Show-Elemente gelegt hat. Das heißt eben diese überlebensgroßen Charaktere, große Muckis, überlebensgroße Promos, möchte ich sagen, waren auch ganz wichtig. Und da hat er sich, ich glaube, man kann so sagen, sehr viele Wrestler von sehr vielen Territorien auch zusammengekauft und da sein eigenes ja, Landes- und weltweites Territorium aufgebaut.
Ja, über die Territory-Zeit habe ich mit Olaf auch schon mal gesprochen. Auch den Podcast könnt ihr euch exklusiv bei Patreon und Steady anhören. Also, das ist die Zeit, wo die Vince McMahon übernommen hat. Und ich würde sagen, das geht so ein bisschen hin bis zu Ende 92, Anfang 93 vielleicht zu der Zeit, als auch dieser Steroid-Skandal war und man die Superstars damals tatsächlich auch so ein bisschen in Anführungsstrichen ausgetauscht hat. Man hat auf andere gesetzt, auf nicht so diese ganz super muskulösen Wrestler, Bret Hart dann das Aushängeschild der New Generation Era, der ja aber auch schon hier eine wichtige Rolle in der Golden Era, zumindest gegen Ende, gespielt hat. Ich habe 1989 etwa angefangen mit Wrestling, 1990 so richtig WWF geschaut und 91 war ja auch diese Riesen, oder Ende 90, 91 war der Riesenboom auch in Deutschland, der dann so langsam losging mit den WWF-Sammelkarten, die 91 von Merlin damals auch rauskamen, die habe ich auch noch alle und dann später gab es ja nochmal alle paar Jahre nochmal neue Sammelkarten. Also auch in Deutschland war das die goldene Ära des Wrestlings, zumindest die Endezeit der Golden Era. Hogan hast du genannt, der war ja wirklich maßgeblich verantwortlich in dieser Zeit, als der Topstar, um den die Liga auch aufgebaut worden ist, der auch aus einem anderen Territorium kam, den Vince McMahon sich auch geholt hat und auf den er dann ja auch wirklich gesetzt hat. Wir haben auch schon mal die Rock'n'Wrestling-Connection erzählt, wo man dann auch so diese Superstars aus dem Mainstream, wie sind die Lauper, dazugeholt hat, die dann auch, ja, Mr. T natürlich, die auch entscheidend waren für den, mitentscheidend zumindest für den Erfolg von WrestleMania 1, das ja wirklich das erste Ausrufezeichen der Golden Era war.
Ja, absolut. Also ich würde auch sagen, also die goldene Ära, wenn man so möchte, beginnt dann so richtig mit WrestleMania 1. Und da hat ja der Vince McMahon tatsächlich auch sehr viel Geld reingepulvert. Das war ein großes Risiko. Das ist jetzt nicht nur ein Mythos, den man sich gerne erzählt bei WWE, sondern das war auch tatsächlich so. Und hat sich aber wirklich alle seine Karten auf diese erste WrestleMania gesetzt. Und da waren sie eben alle dabei. Die sind die Lauper, der Mr. T und die Main Event, eben der Hulkster, in einem Tag Team Match interessanterweise. Ne?
Ja.
Mr. T und Hogan Seite an Seite im Wrestling gegen Roddy Piper und Paul Orndorff. Das ist auch eine große Geschichte. Und man sieht es ja auch bis heute eben, dieser Promi-Faktor, sage ich mal, an dem hält man bis heute fest. Also das ist ja bald 40 Jahre her, aber das ist eben etwas, was WWE auch irgendwie ausmacht. Und was auch WWE mit groß gemacht hat und deswegen vertraut man da heute noch drauf. Aber diese Hogan-Piper-Geschichte, wenn man sich auch heute noch diese Promos anschaut, auch von Piper gerade, also das war auch wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Und das kann man sich auch heute noch anschauen, finde ich. Also gerade so diese Promos eben auch und diese Segmente, vielleicht die Matches ein bisschen in der Zeit stehen geblieben, keine Frage. Was ja auch wieder so ein Faktor ist, ein Wrestling-Stil bei WWE war dann auch ein bisschen anders als zum Beispiel bei den NWA-Territorien, weil man zum Beispiel WWE auch damals schon sich sehr stark auf Familienfreundlichkeit ausgerichtet hat. Das ist auch so ein Markenzeichen der goldenen Ära, also Blut gab es eigentlich damals nicht, zum Beispiel. Hingegen in den 80er Jahren NBA, Ric Flair und so weiter, da gab es jede Menge Blut. Aber bei WWE hat man auch damals eben schon geschaut, schauen wir, dass wir viele Familien in die Hallen locken, dann können wir auch vielleicht Actionfiguren verkaufen. Da gab es ja von Jax damals diese unbeweglichen, großen Plastikfiguren, die auch irgendwie noch legendär sind. Also sich auch erinnern. Ja. Weil das war dann eben auch der Beginn der Merchandise-Ära, wenn man so möchte. Ne? Also
es gab ja,
also Hogan Zeugs und so weiter. Das ist auch ganz eng mit der Ära verbunden. Ja,
da ging es richtig los mit dem Merch-Verkauf. Wenn man an die Zeit denkt, natürlich diese großen Schaumstoffhände.
Ja.
Die nicht zu vergessen, dass die entstanden ja in dieser Zeit. Aber es gab davor noch diese großen, noch unwirklicheren Figuren von, wie sind die, Reloop, diese großen Gummifiguren. Da habe ich so ein paar von Hogan, Coco Beware, solchen Leuten. Also die gab es davor auch noch, die super unbeweglich, aber auch riesig groß waren. Also die
Galoop
hießen die, genau. Die gab es zum Beispiel. Du hast gerade Roddy Piper angesprochen, das war im Grunde die erste große Fehde, Roddy Piper, Hulk Hogan, der Golden Era, würde ich zumindest so sagen, die sich ja bis zu WrestleMania noch länger hinzog. Mr. T als Special Referee in diesem Tag Team Match mit Paul Orndorff da auch involviert. Wer ist der größere Star, würdest du sagen, Mr. T oder Logan Paul?
Heutzutage wahrscheinlich Logan Paul, aber natürlich Mr. T wird sich vielleicht länger halten, weil den sind wir heute teilweise noch im Kabelfernsehen, wenn das A-Team läuft.
Ja.
Ich weiß noch, Mr. T und Roddy Piper, die haben ja auch nicht unbedingt eye to eye gesehen, wie der Amerikaner so schön sagt. Ja. Also die waren sich nicht immer grün, weil der Mr. T wohl auch ein paar Star-Allüren mitgebracht hat. Übrigens, interessanter Fakt, wusstest du bestimmt, Hulkster konnte ja den Roddy Piper nie klar besiegen bei WWE.
Ja, Ja, das hat man dann ja sogar in der WCW nochmal später in der Geschichte nochmal aufgegriffen, ja. diesen
Fakt.
Ja, leider, ganz genau, leider. Da waren auch beide, glaube ich, längst über ihren Zenit hinaus. Aber hier in der Zeit, gerade die Rededueller, hast du angestellt, die haben wirklich irgendwie was ausgemacht. Aber auch Mr. T und Roddy Piper, du hast gesagt, die mochten sich nicht, aber die hatten ja dann auch dann in Richtung das nächste WrestleMania auch nochmal ein Match gegeneinander. Also auf die hat man auch noch weiterhin gebaut.
Boxkampf.
Ja, Boxkampf, ganz genau, ein Boxkampf. Roddy Piper immer noch auch ein Dreh- und Angelpunkt, der super Heel zu der Zeit, der auch wirklich ja funktioniert hat als Gegenspieler von Hulk Hogan.
Ja, absolut. Und nach WrestleMania 3 so herum, dann ging es, WrestleMania 2 herum, ging es für Roddy Piper dann, er wurde immer mehr bejubelt, weil er einfach ein großartiger Charakter war. Und obwohl, das muss man ja schon erwähnen, jetzt haben wir über die Cartoon-Figuren gesprochen, unter Anführungszeichen, die großen Muskelmänner, auf die Vince McMahon ja wirklich immer gesetzt hat. Roddy Piper, interessanterweise, war keiner von diesen Muskelmännern, war eigentlich eher schmächtig im Vergleich zu seinen Kollegen damals. Also Paul Orndorff, Jimmy Snuka, egal wen du da nimmst. Wir werden auch noch andere Namen, ich möchte jetzt nicht alles so wegnehmen, aber die waren halt alle sehr muskulös. Aber Roddy Piper, der war einfach so gut, hatte so viel Ausstrahlung, dass der Vince trotzdem auf ihn gesetzt hat. Also eigentlich war einer der ersten großen Stars, auch einer der ersten großen Ausnahmen. Das ist, finde ich, auch sehr interessant.
Ja, der war einfach gut am Mic. Der hatte sich ja dann auch, nicht von Anfang an war der als der Star auserkoren, der er dann auch wurde. Gut, ich wurde nie World Champion, das darf man auch nicht vergessen, zumindest nicht bei der WWF.
Ja, weil er aber sich auch nicht gegen Hogan hinlegen wollte. Also ich glaube, sonst hätte man eine Suche machen können vor WrestleMania 1 zum Beispiel. Aber das war auch schon so bewusst so vom Roddy Piper, dass er doch gar kein Interesse hat, als wichtiger erachtet, damals nicht gegen Hogan zu verlieren. Und hätte er den Titel gewonnen, dann hätte er dann natürlich verlieren müssen.
Ja, ganz genau, ganz genau. Es hätte so sein müssen und Hogan wollte das zu dem Zeitpunkt auch einfach nicht. Der war schon immer jemand, der auch ein bisschen kreative Kontrolle über seinen Charakter haben wollte, weil Hogan wusste, dass er der Star ist. Hogan wusste, was die WWE oder WWF an ihm hatte. Also das wusste er von Anfang an. Der ist sich ganz klar seiner Qualitäten auch gewesen. Wissen Hogan? Eigentlich ein solider Wrestler, aber vor allem eine Charisma-Bombe sondergleichen, noch heute, muss man leider so sagen, auch wenn man ihn jetzt mag oder nicht, der hat einfach das Charisma hier schon mit seinen Vitaminen damals schon mitgegessen, glaube ich, irgendwie der Hogan.
Ja, ich finde, er wird auch heute oft als Wrestler unterschätzt tatsächlich, weil er alles, worauf es wirklich ankommt, auch was er machen musste mit seinem Charakter, auch im Ring, das hat er alles perfekt beherrscht, das Spiel mit dem Publikum, Emotionen zu erzeugen, allein schon die Mimiken und dieses ganze Zeug. Also, wenn jemand so mit der Hogan ist ein schlechter Wrestler, dann halte ich das für absoluten Quatsch. Natürlich wrestelt er einen anderen Stil als ein Kenny Omega. Ich habe jetzt bewusst diese beiden Extreme raus. Aber er war in dem eben, was er tat, war ein richtig guter Wrestler. Also, ich gehe da gar nicht d'accord in dieser Meinung.
Ja, gerade in dieser Zeit, wenn man sich die Matches aus Japan noch anschaut. Klar hat er bei der WWE da einen anderen Stil auch gefahren. Einfach, wenn du dann alle paar Tage oder fast tagtäglich im Ring stehst, musst du ja auch auf dich aufpassen. Und er war einfach wichtig. Der hätte sich nicht verletzen dürfen in der Zeit. Das wäre ein herber Verlust gewesen. Also achtet man drauf, fährt einen leicht anderen Stil. Und das hat ja auch funktioniert. Also klar, mag man sagen, ich schaue mir heute lieber ein Kenny Omega-Match an als ein Hogan-Match von damals. Aber das kannst du einfach auch schwer vergleichen.
Ja, und ich glaube, dann können wir gleich schon ganz kurz über WrestleMania 3 sprechen müssen, weil das war, glaube ich, der Moment, wo dann ja WrestleMania 1 und 2, also vor allem 1 war ein großer Erfolg und da ist WWE ja groß geworden, aber WrestleMania 3 war so der Moment, als man wirklich durch die Decke ging. Also offiziell waren es ja über 93.000 Zuschauer, andere Quellen sprechen von ein bisschen über 70. Ist ja auch wurscht, aber es war ein Riesending und im Main Event Hulk Hogan gegen Andre the Giant, aus heutiger Sicht, da muss ich ganz ehrlich sagen, ein stinklangweiliges Match.
Aber ja, wenn man
die Zuschauer anschaut und die Reaktionen und auch wie viele Leute da in das Stadion damals in den Pontiac Silverdome bei Detroit gekommen sind. Also WrestleMania 3, ein ganz, ganz wichtiger Moment. Nach WrestleMania 1 wahrscheinlich auch damals auch zweifellos der wichtigste Abend in der Geschichte.
Ja.
Für die damalige World Wrestling Federation.
Der nächste große Peak in der Golden Era, kann man so sagen. Mit Andre the Giant hatte man ja jemanden, der auch bei WrestleMania 1 schon vertreten war. Und auch jemand, der auch, glaube ich, ein wichtiger Faktor der Golden Era in dieser Zeit auch war. Denn ich glaube, die Geschichte Hogan gegen Andre the Giant, die Fehde, die auch langfristig aufgebaut wurde, die auch echt
toll.
Lange ging, großartige Fehde mit dem Body Slam bei WrestleMania 3, der um die Welt ging. Das ist ja tatsächlich, wenn ein, vielleicht die, aber zumindest eine der wichtigsten Fehden überhaupt der Golden Era.
Ja, ganz tolles Segment. Damals hat ja Andre the Giant war irgendwie immer Babyface, hat sich aber dann von Bobby the Brain Heenan quasi ja beraten lassen und der Bobby the Brain Heenan auch ein wichtiger Charakter übrigens, vor allem als Manager damals, die ganzen großen Leute gemanagt, die auch gegen Hogan teilweise angetreten sind, der hat eben diesen Under the Giant aufgehetzt gegen Hogan, da gab es ein ganz tolles Segment, als der Under the Giant für eine vermeintlich, war er unbesiegt, das hat man ihm so erzählt, hat einen Pokal bekommen und Hogan hat auch einen Pokal für seine lange Regentschaft als WWE-Champion bekommen, der Pokal von Hogan war ein bisschen größer. Und da hat dann der Bobby Brian Heenan diese Chance genutzt, um hier eben den Neid von Andre the Giant zu kanalisieren. Und der großartige Segment, als der Andre the Giant dem Hulkster, mit dem er laut Story nicht mehr befreundet war, so das T-Shirt vom Leib gerissen hat mit einem Arm und gleichzeitig auch dieses goldene Kreuz runtergerissen hat und Hogan ganz enttäuscht, den Tränen nahe. Also das war wirklich ganz toll aufgebaut. Das fand ich, war super.
Ja. Und da auch wirklich WrestleMania 3, also ich bin jetzt nicht der größte WrestleMania 3-Fan, aber das ist schon ein ganz, ganz großer Moment gewesen. Also ohne das muss man ohne Zweifel sagen, Hogan gegen Andre the Giant, der lang aufgebaute Main Event, diese große Geschichte im Nachgang, die ging ja noch weiter. Also dürfen ja auch jetzt die Hebners zum Beispiel nicht vergessen in dieser Geschichte, Markus, oder?
Ja klar, da gab es diese Geschichte, als dann Andre the Giant Hulk Hogan vermeintlich, oder hat ihn eigentlich, offiziell hat er ihn besiegt um die WWE Championship, und zwar weil ein böser Ringrichter, den damals, der Dave Hebner war K.O. und dann ist dann ein böser Ringrichter, der sich der Geschichte nach von Million Dollar Man Ted DiBiase kaufen ließ und sogar das Gesicht operieren ließ, also genauso aussah wie Dave Hebner, hat dann für Andre the Giant den Pinfall gezählt. Andre wollte dann den Titel an den Million Dollar Man wieder verkaufen. Da sind wir schon bald bei WrestleMania 4 wieder. Ja. Aber ja, das war eine ganz, ganz großartige Geschichte mit den Zwillingsbrüdern. Und damals nehmen wir vor dem Internet, da wussten halt nicht alle Bescheid und da war das ganz, das muss ein unglaublicher Moment gewesen sein, als da plötzlich ein Ringrichter reinkommt, der genauso ausschaut wie der andere Ringrichter. Ja. Also ich kann mir, das kann man sich gar nicht nachvollziehen, aus unserer Sicht, glaube ich, aber das muss ja für die Leute damals ein krasser Moment gewesen sein.
Ja, vor allem, weil Hebner ja auch bekannt war als Referee, also das ist jetzt nicht so, dass dann irgendein Referee blader und dann plötzlich mal einen Zwilling hatte, sondern der war ja schon lange da und auch lange dabei und dann plötzlich ist da ein Zweiter, der genauso aussieht, das ist auf jeden Fall, also heutzutage, wenn man das überhaupt nicht wüsste und du hast jetzt, wenn du plötzlich im AEW Main Event, Kenny Omega hier gegen Adam Cole, steht dann plötzlich ein zweiter Price Ramsburg da, das wäre auch überraschend. Also
Sache, wir haben hier Elias und Ezekiel.
Ja, ganz genau. Die zum Beispiel, die sehen sich auch, die beiden Brüder, die sehen sich auch sehr, sehr ähnlich. Gell? Das wusste man ja auch lange nicht. Kann man vergleichen von der Größenordnung in diesem Fall.
Jetzt, ich möchte mal ganz kurz zu WrestleMania 3 zurückkehren, weil wenn wir bei WrestleMania 3 sind, dann müssen wir gleich noch einen weiteren Star, glaube ich, ins Boot holen. Das ist der Macho Man Randy Savage, der ja da gegen Ricky the Dragon Steamboat ein großartiges Match hier abgeliefert hat, das ja von vielen Leuten sogar heute noch als bestes Match in der WWE-Geschichte gefeiert wird, um die Intercontinental Championship. Und für mich persönlich kommt der Macho Man Randy Savage sehr knapp hinter Hulk Hogan, wenn es da so um die größten Wrestler der goldenen Ära geht. Er hat vielleicht das Pech gehabt, dass er mit Hogan gleichzeitig quasi in der Promotion war. Für mich aber auch jemand, den man kennt, den sehr viele Leute kennen weltweit, also die auch mit Wrestling zu tun haben und auch, muss ich sagen, einer meiner absoluten Lieblinge, was das Wrestling betrifft, aber auch was die Promos betrifft und den ganzen Charakter. Also der Macho Man Randy Savage, an den denkt man doch auch sofort, wenn man so die goldene Ära im Kopf hat.
Absolut. Also ich würde auch sagen, für mich auch der zweitgrößte Name der Golden Ära, definitiv. Also wenn man Andre the Giant vielleicht sogar auf Platz 3 setzt, weil der ja auch gerade in der Anfangszeit wichtig war. Aber da gibt es auch noch andere Wrestler, über die wir gleich noch sprechen. Aber Randy Savage, WrestleMania 3, das Match gegen Ricky Steamboat, das ist auch ein Klassiker sondergleichen. Bis dato definitiv das beste WWE, das beste WrestleMania oder WWF. Das ist nicht so leicht. WrestleMania-Match aller Zeiten. Und ich glaube, das reiht sich meiner Meinung nach immer noch mindestens die Top 5 der besten WrestleMania-Matches überhaupt ein. Und Randy Savage, der ja auch hier dann, da ging es ja um die Intercontinental-Titel, das hast du, glaube ich, gerade angesprochen, der ja auch dann jetzt auch im Nachhinein, Nachgang, der stand immer im Schatten von Hogan, das stimmt, das kann sein, aber er war größer als der Schatten. Das heißt, er hat da schon auch immer mal rausgeblitzt. Und auch die WWF wusste, was sie an einem Randy Savage hatte. Denn man hat ja auch im Nachgang danach, und da gehen wir doch in Richtung WrestleMania 4, dann auch eine große, auch langfristige Geschichte mit Randy Savage aufgebaut, die im Grunde jetzt hier kurz nach WrestleMania schon gestartet hat und eigentlich eine Geschichte, die vielleicht eine mit der besten erzählten Storylines, die beste der Golden Era definitiv, aber vielleicht auch eine der besten Storylines der WWF aller Zeiten, oder?
Eine meiner absoluten Lieblings-Storylines, muss ich ganz ehrlich sagen, auch bis heute bei WWE, weil das war wirklich so toll aufgebaut. Dazu muss man sagen, Randy Savage hatte ja immer in der WWE-Karriere damals der Miss Elizabeth an seiner Seite, mit der im wahren Leben auch verheiratet war. Und er hat dann, als er dann zum Babyface geturnt ist, nach WrestleMania 3, mit dem Hulk Hogan auch ein Tag-Team gebildet. und die Mega Powers und da war auch Miss Elizabeth immer dabei und da hat man immer schon ganz leicht und das hat sich immer weiter gesteigert, so kleine Momente eingebaut, wie der Matchman Randy Savage eifersüchtig war auf Hogan. Auch das übrigens aus dem wahren Leben durchaus beeinflusst, weil der Matchman Randy Savage war sehr, wie soll man sagen, beschützend, unter Anführungszeichen. Also hat Miss Elizabeth wie den Augapfel gehütet und ging natürlich auch schon, sagen zumindest viele Kollegen, auch über die Grenzen. Auf der anderen Seite kennt man auch das Wrestling-Business damals, also ich will das jetzt auch nicht bewerten. Wie dem auch sei, man hat da eine Geschichte draus gemacht, dass eben der Savage immer eifersüchtig war und hat da langsam diesen Split eingeläutet. Der zwei damals auch zweifellos beliebtesten Superstars und das hat sich sehr, sehr lange gezogen. Das hat man fast ein Jahr, hat man das dann aufgebaut von WrestleMania 4 ausgehend, bis es dann wirklich bei WrestleMania 5 zu diesem Duell gekommen ist und das war einfach so ein Paradebeispiel, wie man so eine Wrestling-Storyline logisch und hervorragend aufziehen kann. Jeder wusste eigentlich, im Endeffekt wusstest du, was passiert, aber du wusstest nicht, wann es passiert und wie es passiert. Mhm. Und das sind somit die besten Wrestling-Geschichten. Es muss nicht immer eine Überraschung sein, es kann durch das Logische passieren. Es kommt eben darauf an, wie es passiert. Das ist, wie weiß ich nicht. Wenn du einen Avengers-Film anschaust, weißt du auch, dass die am Ende gewinnen. Die Frage ist halt nur eben, wie. Und genauso hat man das da auch quasi gemacht.
Ja, und es war ja auch, wir haben es ja eben gerade schon gesagt, so ein bisschen auch miteinander verwoben, die Geschichte mit Andre und Hogan. Es war ja dann quasi so ein fließender Übergang. Die andere Geschichte startet ja parallel dann auch mit Randy Savage. Und das, wenn man sich das anschaut, Megabucks, ja, richtig. über Jahre hinweg, wie man so eine Geschichte aufgebaut hat und die ja dann auch in einem großen Payoff endete zwischen den beiden. Und hier gerade die Randy Savage, der ja dann auch heel geturnt ist, dann im Laufe dessen. Also das ist auch Randy Savage, wurde gegen der Ende der Golden Era dann nicht mehr so gut eingesetzt, das muss man auch leider sagen, aber das war trotzdem ein unglaublich toller Wrestler, oder? Was willst du bestreiten?
Ja, also ich bis zum Ende der Golden Era und da war es plötzlich aus, weil WrestleMania 8, wenn man so WrestleMania 8 als das letzte große WrestleMania der Golden Era nimmt,
ja,
dann war er ja noch WWE-Champion, aber das ist auch wieder interessant, weil du von dem Schatten gesprochen hast, nicht alleine im Main Event, weil im Main Event hat damals wieder der Hulkster bestritten, aber zumindest war er dann schon noch, also da wurde er noch ganz gut eingesetzt, finde ich, als WWE-Champion, aber dann war es irgendwie ab 92 war es dann irgendwie langsam vorbei.
Da war es dann vorbei.
Und dann hat man ihn quasi ausgefadet.
Genau, man hat ihn dann als Kommentator noch weiter eingesetzt und das war einfach seiner auch nicht würdig. Der war immer noch gut, klar, das war ein Riesenfehler, hat man ja, der hat die WCW ja später dann nochmal bewiesen, dass er noch eine ganze Menge kann. Aber jemand anders, der auch bei WrestleMania 4 übrigens sein WrestleMania-Debüt hatte, ist auch, glaube ich, ein unglaublich wichtiger Name für die Golden Era. Und das ist einer deiner absoluten Lieblingswrestler. Meiner damals übrigens auch. Ich spreche vom Ultimate Warrior.
Nein, nicht unbedingt. Wobei, als Kind fand jeder den Warrior cool.
Ja.
Also kann mir niemand erzählen. Und ja, das ist auch wirklich einer, den man ganz weit oben einordnen muss als Charakter. Und das, der war eben so ein Paradebeispiel für diesen Cartoon-Charakter, oder?
Ja, also optisch, absolut. Ja.
Und auch die Promos, die keinen Sinn ergeben haben, aber ich weiß, da macht man sich auch gerne drüber lustig. Ich finde die auch heute furchtbar, aber damals, wenn du so ein junger Zuschauer warst und dann kam dieser Warrior mit dieser Musik und mit diesem Outfit, die Schminke, wenn er reingelaufen kam, an den Seilen rüttelte und auch diese Promos, wenn man dann so geschrien hat und so weiter. Das war ja jemand, da hast du hingeschaut und bist dran geblieben und bist auch hingegangen in die Arena, um den live zu sehen.
Absolut. Es war jemand, das Larscher, der Live-Charakter sondergleichen. Also der stand auch nicht mehr im Schatten von Hogan. Der hat einen eigenen Schatten irgendwie gebildet. Klar, Hogan, weiß nicht, ob der da wirklich so glücklich war, dass da gerade so ein Mensch kommt, wo man auch gesehen hat, das ist auch ein Superstar. Das ist jemand.
Muckis.
Ja. Der hat mehr Muckis. Der hat mehr Muckis. Der kommt bei den Kids auch extrem gut an. Also das war schon jemand, wo Hogan, glaube ich, zweimal hingeschaut hat und da auch länger überlegt hat, wie er den zu nehmen hat. Also der Ultimate Warrior Star.
WrestleMania 6 gab es das Match.
Ja.
Die Ultimate Challenge, großartige WrestleMania. Intercontinental Champion Ultimate Warrior gegen Hulk Hogan. Am Ende hat der Warrior gewonnen. Man hat ja quasi versucht, dann den Warrior zu Nummer 1 zu machen. Und der Hogan, was du gerade schon so angedeutet hast, der wusste auch genau, was er da zu tun hat, weil er hat nämlich, nachdem der Warrior gewonnen hat, erstens hat er kurz nach 3 noch ausgekickt. Das heißt, das war so ein halber Sieg. Übrigens, trotzdem ein großartiges Match. Aber dann hat er dem Warrior den Gürtel gegeben und ein ganz trauriges Gesicht gemacht und schon dafür gesorgt, dass die Leute jetzt eigentlich eher auf ihn schauen, wenn er die Halle traurig verlässt, als auf den Warrior, während er jubelt. Also, da hast du auch ja, wrestling-politisch, dann mit allen Wassern gewaschen.
Meine erste WrestleMania übrigens, WrestleMania 6, die ich mir so richtig angeschaut habe. Ich würde jetzt aus heutiger Sicht nicht unbedingt sagen, eine tolle WrestleMania, aus nostalgischer Sicht
als
schon.
Als Event schon.
Als Event, klar. Und der Main Event, Hogan Warrior, also vielleicht Hogans bestes Wrestling-Match überhaupt. Also ich meine, jetzt spreche ich natürlich von WrestleMania 6, nicht der Hogan Warrior später bei der WCW.
Best Warriors Match, bestes Match, würde ich ja sagen.
Das auf jeden Fall, das definitiv. Das kann man, so weit kann man gehen. Auch das ein wichtiges, wenn nicht sogar das mit wichtigste Match überhaupt von WrestleMania. Zumindest zu diesem Zeitpunkt definitiv. Ansonsten war das eine vollgepackte Card mit ganz vielen Undercard-Matches, die auch nicht wirklich eine wichtige Story hatten, mal abgesehen von vielleicht ein paar Sachen, ein paar kleinen Geschichten, die man da hatte. Ansonsten wirklich keine großen Geschichten in dieser Zeit. Aber der Warrior, der hat ja dann danach auch ja relativ schnell, und da haben wir wieder jemanden, den wir eben schon angesprochen haben, ich spreche von Randy Savage, dann sein Gürtel dann auch verlieren müssen für jemanden, der sich dann wieder für Hulk Hogan hat hinlegen lassen. Und das ist auch jemand, den man eigentlich auch nennen sollte, wenn man über die Golden Era spricht. Er hat zwar in den Jahren zuvor als Face auch funktioniert, der war auch sehr beliebt natürlich als Patriot, aber hier ist er dann am Ende der Golden Era als Heel angetreten. Ich spreche natürlich von Sergeant Slaughter, lieber Markus.
Ja, hab mich jetzt nie so begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen, auch diese ganze Geschichte mit dem Irakkrieg, dem ersten Irakkrieg, den man damals hier genutzt hat. Das war wirklich so, dass der Warrior nicht den erhofften Erfolg gebracht hat. Eigentlich war geplant gewesen, WrestleMania 7, Hogan Warrior Nummer 2, wäre, glaube ich, auch eine große Nummer geworden, aber man hat dann quasi Panik bekommen und hat ganz schnell beim Royal Rumble, also ganz kurz vor WrestleMania, was damals sehr ungewöhnlich war, den Titel eben vom Warrior an den Sergeant Slaughter gegeben. Auch da hat ihm der Randy Savage eingegriffen, dann gab es eine Fehde, Randy Savage gegen Ultimate Warrior, auch das war ein tolles Match bei WrestleMania 7, Retirement Match von Randy Savage. Aber zurück zum Sergeant Slaughter, der hat dann nämlich, der war lange Zeit wirklich ein amerikanischer Patriot, ein Soldat, und der hat auch dann plötzlich den Irak unterstützt. Und dann kam es dann bei WrestleMania 7, Hulk Hogan als US-Vertreter, der Real American, gegen Sergeant Slaughter, der für den Irak antrat, war aber ein großer Flop. Glaube ich, kann man so sagen, geplant war, dass dieses Match ja und diese WrestleMania vor allem, ähnlich wie eben auch WrestleMania 6, das war damals in Pontiac, in Kanada, im Stadion auf jeden Fall, und vor 70.000 Leuten, und man wollte WrestleMania 7 dann vor 100.000 Leuten in Los Angeles abhalten, aber hat ganz wenig Tickets verkauft und ging dann in eine kleine Halle in Los Angeles und hat aber gesagt, ja, aus Sicherheitsgründen, aber es ist einfach Quatsch, man hat einfach keine Tickets verkauft und hat dann quasi, ja, vielleicht ein Zehntel von den Zuschauern gehabt, die man eigentlich haben wollte, weil diese Geschichte auch wirklich, ja, wie soll ich sagen, die hat einfach den falschen Nerv getroffen, glaube ich, kann man so sagen, oder?
Ja, das würde ich auch so sagen. Ich glaube, die Sicherheitsgründe waren, dass sich die Zuschauer nicht verirren in der viel zu großen Halle. Ja, gut. Das wollte man drauf aufpassen und sagen, nee, da passen wir doch lieber ein bisschen auf, dass da nicht so viel passiert. Also ja, das hat nicht so richtig funktioniert. Allerdings muss man Sergeant Slaughter trotzdem nennen. Das ist natürlich die größte Geschichte von ihm. Aber der hat auch als Face in den 80ern, da hat man ihn auch eingesetzt und da hat er ganz gut funktioniert. Also vorher schon, allerdings würde ich ihn jetzt nicht als einen der größten Stars der Golden Era bezeichnen. Sehen vielleicht andere anders, ich würde ihn da nicht reinordnen.
Ja, was man vielleicht erwähnen darf, möchte ich gerne, er war der erste Wrestler jemals, der eine Actionfigur hatte. Ja. Und zwar nicht als Wrestlingfigur, sondern in der G.I. Joe Spielzeugline hat man damals den Sergeant Slaughter verwurstet. Also das ist vielleicht eine kleine Trivia, wenn ihr irgendwo mal einen Wrestling-Quiz habt oder so, dann wisst ihr, der erste Catcher mit Actionfigur, das war das Hatschungslaune.
Wir haben auch über die NWA oder die WCW oder Jim Crockett Promotion so ein bisschen angerissen, also die Konkurrenz zur WWF. Wie würdest du jemanden einordnen, der ganz kurz auch in der Golden Era bei der WWF war, aber eigentlich die meiste Zeit in einer Liga, kann man den als Star der Golden Era bezeichnen? Ric Flair?
Ja, also 92 war großartig, Royal Rumble 92 hat den Titel damals gewonnen, Vakantentitel. Und hat ja da bei WrestleMania 8 eben gegen Randy Savage ein Match bestritten, was aber leider nicht der Main Event war. Aber trotzdem würde ich ihn nicht als einen der größten Stars der Golden Era tatsächlich bezeichnen, weil da ist ein Jahr, oder sagen wir zwei Jahre von mir aus, waren wahnsinnig. Damals im Jänner 93 war er schon wieder weg. Also eineinhalb waren es, wenn man so möchte. Ist eigentlich, angesichts der anderen großen Namen, die wir schon hatten, finde ich, funktioniert ein Ric Flair nicht als größter Star oder einer der größten Stars tatsächlich der Golden Era. Ja, einer der größten Wrestler aller Zeiten und ein großer NWA-Champion, was auch immer, WCW, gar keine Frage, aber ich würde das eher verneinen. Wie siehst du das?
Klar, der World Rumble 92 ist für mich immer noch der beste Royal Rumble. Aus nostalgischen, aber auch aus Storyline-Gründen, glaube ich. Mag ich sehr. Und Ric Flair, der war aber, ist aber in der Zeit eng verbunden einfach mit der Konkurrenz gewesen. Ich würde ihn da jetzt nicht einordnen. Plus, weil er da ein paar sehr, sehr gute Monate oder ein gutes Jahr bei der WWF hatte, würde ich ihn trotzdem nicht als Star der Golden Era bezeichnen. Ich glaube, ich sehe das so ein bisschen auch so wie du. Also ein wichtiger Wrestler, ein größter Star im Wrestling-Business. So sein letztes Match stand ja, war ja vor einiger Zeit auch. Über das reden wir heute nicht. Aber klar, trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass er einer der größten Stars war. Jemand, der von sich selber sagt, dass er der größte Star übrigens der Golden Era war und extrem entscheidend war in der Anfangszeit, lange Zeit dann auch als Tag-Team, auch ein ehemaliger WWF World Champion, aber er selber gesagt hat, ich bin der größte Star der Golden Era, ist der Iron Sheik. Wie stehst du denn zu dem?
Na, er war tatsächlich ein ganz wichtiger Baustein, vielleicht noch kurz vor der Golden Era, weil ja. Er hatte damals den WWE-Titel von Bob Backlund gewonnen, damit er einen Hulk Hogan verlieren darf. Also war so ein Übergangs-Champion, weil Face gegen Face damals natürlich auch eher nicht so erfolgreich war. Und insofern, da war er schon wichtig, aber ja, was soll ich sagen, das ist dann wieder die Frage, wenn wir uns vielleicht noch gleich ein paar Tag-Teams anschauen, weil er wirklich ja dann mit Nikolai Volkov im Tag-Team hat er dann noch schon lange etwas noch beigetragen und auch jemand, an den man sich erinnert oder weißt du, was ich meine, oder irgendwo geprägt hat, aber vielleicht schauen wir dann gleich auch noch eben auf ein paar Tag-Teams und da würde ich ihn schon durchaus zumindest erwähnen, ja. Wenn auch nicht ganz oben.
Wir sollten sehr viele Tag-Teams, glaube ich, erwähnen, weil gerade Tag-Team-Division in der Zeit besser denn je war. Klar hat es auch ein bisschen gewandelt und aus etlichen dieser Tag-Teams sind übrigens auch große Stars entstanden, die dann auch für die Nachfolgezeit total entscheidend waren. Brian Knobbs beispielsweise, wer erinnert sich?
Der Hardcore-Champion bei WCW.
Ganz genau, zum Beispiel Brian Knobbs, als Teil der Nasty Boys, darf man nicht vergessen, auch das ein großer Star.
Ich habe mir 5 Tag-Teams aufgeschrieben, darf ich dir die kurz vorlesen?
Gerne.
Ich habe natürlich Demolition ganz oben, ja. Rekord-Champions. Viele sagen immer eine Kopie der Road Warriors. Ich sehe das als einziger wahrscheinlich ein bisschen anders, weil sowohl die Road Warriors als auch Demolition sind einfach Mad Max-Kopien.
Ja.
Und Demolition bei WWE hat mir besser gefallen als zumindest die Road Warriors bei WWE. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Demolition, großartiges Tag-Team. Aber ich lese einfach mal die anderen vor, dann können wir vielleicht so in einem Bulk besprechen, weil diese Tag-Team-Division ja wirklich auch sehr miteinander verbandelt war.
Aber wenn wir bei Demolition sind, ganz kurz, müssen wir natürlich auch Smash erwähnen, der ja dann auch später in verschiedenen anderen Gimmicks auch noch für Furore sorgte. Repo Man, Mr. Hole-in-One, Barry Darso und. Also
Sasha Khrushchev, ein genau. Gimmick, das heute auch wieder aufleben lassen können.
Ganz genau.
Ich habe da noch die Hart Foundation, Bret Hart und Jim the Anvil Neidhart. Bret Hart ist ja auch ganz wichtig, der war ja eigentlich von Anfang an dabei und der hat ja wirklich, du hast das ja, glaube ich, zu Beginn auch schon gesagt, im Verlauf dieser Golden Era ist ja der Bret vom Tag-Team-Spezialisten zum Tag-Team-Champion, zum Intercontinental-Champion und letztendlich zum WWE-Champion Ende 92 geworden. Also hat er diese klassische Reise hat er in dieser Dekade, sage ich einfach mal, hat er da durchgemacht. Das ist auch ganz interessant, einfach auch diese Karriere nochmal zu verfolgen.
Ja, definitiv. Und der ist dann ja quasi auch das Aushängeschild der New Generation Era geworden. Ja. Aber in der Golden Era war der die ganze Zeit auch wichtig, hatte ja auch Erfolge, nicht nur im Tag Team, auch in der Zeit, als er Tag Team Wrestler war, hat man ihn ja auch schon ganz gut eingesetzt in verschiedenen Geschichten und dann gegen Ende, das Ende der Hart Foundation und der Start als Intercontinental Champion gegen Mr. Perfect, der auch ein wichtiger Name der Golden Era.
Roddy Piper, da ist er wieder. WrestleMania. Großartiges Match, wo Piper nochmal kurz IC-Champion wurde, um gegen Bret zu verlieren. Das muss ich auch mal vorstellen. Also gegen Hogan wollte er nicht verlieren, aber mit dem Bret hat immer ein ganz enges Verhältnis gehabt. Und da hat er bewusst quasi den Titel gewonnen, um ihn auf der größten Bühne klar gegen Bret zu verlieren.
Ja. Und dann der Gewinn, Bret Hart, also erstmal der Verlust des EC-Titles, aber dann der Gewinn des World-Titles gegen Ric Flair ist, glaube ich, auch bei einer Hausshow, ist aber, glaube ich, auch eine Art Übergang gewesen dann zur New Generation.
Ganz genau. Und also das war eben dann im Herbst 92 und dann eben 93 so die Übergangsphase und dann eben New Generation. Und wenn wir über die New Generation sprechen, da ist auch Shawn Michaels ein großer Name. Warum erwähne ich den jetzt? Weil die Rockers sind das nächste Team auf meiner Liste. Großartiges Team. Also vielleicht auch mein Lieblingsteam. Shawn Michaels und Marty Jannetty, ihrer Zeit weit voraus. Einfach super.
Ja, also die Tag-Team-Aktionen sondergleichen damals schon gezeigt, High-Flying-Aktionen, die super gut funktioniert haben. Ganz, ganz wichtiges Team. Die waren nie wirklich sagen wir mal offiziell Tag Team Champions. Die hatten ja mal kurz die Titel in der Hand, aber offiziell waren sie nie Tag Team Champions. Aber trotzdem, die hatten tolle Geschichten. Gerade die Matches gegen den Orient Express damals zum Beispiel, die vielleicht für viele junge Leute noch so uncool, vielleicht teilweise uncool, aber das waren schon Tag Team Aktionen. Das waren schnelle Matches, die einfach total toll waren. Also das habe ich geliebt damals. Das stimmt.
Und auch der Turn, wenn man so möchte. Also eigentlich 91, ausgestrahlt dann 92, der Turner, als der Shawn Michaels den Marty Jannetty durch die Glasscheibe im Barbershop, das ist immer Brutus the Barber Beefcake, aber das ist ein anderes Thema vielleicht, durch die Barbershop-Scheibe geworfen hat und mit der schwarzen Lederjacke, also ein großartiger Turn und super umgesetzt.
Auf jeden
dann
Fall.
Dann Richtung Heartbreak Kid.
Welche Teams hast du uns noch mitgebracht?
Ja, ich bin fast über 2x5. Gell? Ich habe hier die British Bulldogs aufgeschrieben, die waren auch ihre Zeit sehr weit voraus. Dynamite Kid, Davey Boy Smith, großartige Geschichte mit der Hart Foundation, kamen ja damals alle von Stampede Wrestling. Das war eins der Territorien, das Vince McMahon gekauft hat. Und gerade auch der Davey Boy Smith, der wurde dann zum British Bulldog, auch dann eben so 1990 herum zum Singles Star. Und das war auch in der Tag-Team-Zeit ein ganz großartiges Tag-Team, die auch wirklich unglaubliche Matches bestritten haben.
Absolut. Man muss dazu sagen, Dynamite Kid auch wirklich ein herausragender Wrestler. Auch der seiner Zeit weit voraus. Wirklich ein sehr, sehr toller Wrestler, der aber andere Probleme hatte. Also sagen wir mal so, bei den beiden ist es extrem. Ein British Bulldog, der war ja Backstage sehr, sehr beliebt. Ein Dynamite Kid war ja Backstage sehr, sehr unbeliebt. Also
ja, ganz genau.
So kann es auseinandergehen.
Ja, alles, was ich auch gehört habe von Big Begleitern und so weiter, und möchte ich auch, hätte ich den nicht treffen müssen, den Dynamite Kid, muss ich ehrlich sagen. Und ein Team habe ich auch noch aufgeschrieben, ich habe es schon angeteased, aber man muss sie tatsächlich auch erwähnen, finde ich, in dem Zusammenhang, weil es nicht so tolle Wrestler wie die Rockers, Steve Harts oder die Bulldogs, aber die Nasty Boys haben schon auch eine große Rolle gespielt für eine Zeit lang in dieser Tag Team Division.
Auf jeden Fall. Also die waren ja auch wieder was Besonderes. Die haben tatsächlich, finde ich, waren immer ein ganz, ganz tolles Heel-Tag-Team. Ich mochte sie auch nicht. Ich hätte sie wahrscheinlich bei den Wrestlern aus der Zeit, die ich am wenigsten mag, mitgenannt. Aber eigentlich haben die eine entscheidende Rolle gespielt, weil die tatsächlich für die Face-Tag-Teams, seien es jetzt hier, zum Beispiel auch die Legion of Doom oder die Road Warriors, eine total wichtige Rolle gespielt haben in der Zeit. Ohne die Nasty Boys wäre die Tag-Team-Division um einen große Bereicherung ärmer gewesen.
Ja. Die perfekten Heels eigentlich. Ja. Also kann man gar nichts sagen. Auch im Zusammenhang vielleicht mit dem Bobby Heenan erwähnt, möchte ich nur den Jimmy Hart zumindest mal erwähnt haben.
Ja.
Großartiger Manager, der diverse auch Tag-Teams gemanagt hat. Money Incorporated, der Ted DiBiase mit dem IRS, The Natural Disasters, Earthquake und Typhoon. Natürlich eben die Nasty Boys, später auch den Hulk Hogan, aber das war dann schon diese Zwischenzeit. Aber Jimmy Hart war auch so ein ganz wichtiger Teil. Wie viele andere Manager tatsächlich auch. Sensational Sherry möchte ich nur kurz erwähnen, die ja dann den Macho Man betreut hat, unter anderem, als der zum Macho King wurde. Und ja, diese Manager waren halt auch wirklich eine absolute Bereicherung damals. Ich hoffe auch jetzt, wo der Vince nicht mehr da ist, dass wir vielleicht ein bisschen mehr wieder Manager sehen werden bei WWE.
Würde ich mir auch wünschen. Also würde ich mich freuen, das wirklich auch zu sehen. Du hast jetzt schon einige Tag-Teams erwähnt, aber da gibt's ja auch Teams aus der Zeit davor, wie jetzt das Dream-Team, die auch, fand ich, irgendwie schon auch wichtig waren. Greg Valentine, Brutus Beefcake, auch die Geschichte. Und dann Brutus Beefcake alleine als Wrestler, Greg Valentine, sowieso auch jemand, der immer ein solider Wrestler war, der auch schon immer alt aussah, aber Brutus Beefcake ja auch im Schatten von Hogan auch eine gut ganz wichtige Rolle gespielt hat. Auch so Sachen wie Strike Force zum Beispiel, die ich auch sehr mochte, auch die ein tolles Team, die auch auseinandergebrochen sind. Also auch das tolle
Team.
Ja, genau. Ganz genau. Also da waren schon einige, die Killer Bees, das war ja wirklich, die Tag Team Division war die war ja reich an Tag Teams damals. Also,
glaube ich, man spricht immer gerne über die Tag Team Division auch zurecht, ne?
Ja.
Edge und Christian und die Hardy Boys und Team 3D oder die Dudley Boys, tolle, tolle Zeit, aber diese Golden Era Tag Team Division, das war wirklich eine tolle Sache.
Für Tag Team Wrestling. Absolut. Gut, einige Teams hatte man auch nur aufgebaut, um sie dann wieder zu splitten, wie Twin Towers später auch und in eine andere Richtung zu gehen. Aber klar, da darf man nicht vergessen, da waren schon etliche wichtige Teams, auch so Sachen, die man dann aus anderen Ligen holt, wie die Brainbusters, also Arn Anderson und Tully Blanchard, die waren ja auch wichtig. Oder die Powers of Pain, die man auch aufgebaut hatte, ganz kurz. Oder die Rougeau-Brüder, die Bushwhackers nicht zu vergessen. Also das sind alles ganz, 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 ganz wichtige
Teams. Im anderen Podcast, den ich mache, Power Wrestling, habe ich mal über die größten Tag-Teams aller Zeiten gesprochen. Es waren, glaube ich, dann 7 Folgen oder so, wer sich da interessiert.
Ja.
Reden wir über Headlock, weil da gibt's ja, ihr habt ein tolles Format, also wir haben ein tolles Format, das heißt, der Helden aus der zweiten Reihe.
Ja.
Ich habe mir auch noch ein paar Namen aufgeschrieben, weil über die Main Event Riege kann man sich ewig reden, aber ich finde, wir müssen auch so Leute wie, ich nenne, werfe mal in den Ring jetzt, den Honky Tonk Man zum Beispiel, den muss man auch erwähnen.
Der größte Intercontinental Champion aller Zeiten. Also
es war ja tatsächlich so, damals war WWE auch mit zwei House-Show-Crews unterwegs und es war eine Crew, wurde von dem WWE-Champion angeführt, Hulk Hogan, und die andere vom Intercontinental-Champion. Und da gab es Zeiten, da hat der Honky Tonk Man mit dem Randy Savage den Main-Event gebildet und das waren Mega-Erfolge.
Ja.
Und deswegen bin ich, also sollte man zum Beispiel auch einen Honky Tonk Man im Zusammenhang mit der Golden Era keinesfalls vergessen, oder?
Absolut. Also der hat ja auch immer unterhalten. Das ist auch jemand, den das Publikum einfach geliebt hat zu hassen. Also das Honky Tonk Man ist so, ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Der war auch, der war im Ring jetzt nicht unbedingt der beste Wrestler, aber auch der hatte oder hat Charisma sondergleichen gehabt und auch sein Gimmick da als Elvis-Kopie. Also fand ich schon herausragend. Und am Ende gab es ja dann auch nochmal das Tag-Team hier mit Craig Valentine zusammen und einen Blues. Und das war ja auch schon irgendwie ganz witzig. Also der Honky Tonk Man hat die Golden Era die ganze Zeit mit begleitet. Der war schon ein wichtiger Eckpfeiler, finde ich schon, ja.
Einer möchte ich auch noch erwähnen, und finde ich, und das ist der Ravishing Rick Rude, der ganz gerne vergessen wird, weil der war ganz wichtig. Zum einen eben als selbst ein Intercontinental Champion und Character, aber der war auch im Zusammenhang mit dem Ultimate Warrior so wichtig, weil der hat auch mit die besten Matches aus dem Warrior rausgeholt. Die haben sich um die IC Championship geprügelt, sag ich mal. Aber es war auch einer der ersten Gegner dann, als der Warrior WWE Champion war. Da gab es dann ein Käfig-Match.
Ja, die Fehde hat ja auch super gut funktioniert und dann hat man sich gedacht, okay, man braucht einen guten Gegner für den Warrior, wo er nochmal glänzen kann, und hat dann nochmal die Fehde aufgewärmt, die ja gar nicht so lange her war zu dem Zeitpunkt mit Rick Rude. Also der war klar tatsächlich auch wichtig für den Ultimate Warrior als Gegner, und das ist auch jemand, der auch herausragend war als Wrestler. Also bis aus heutiger Sicht auch jemand, den man nicht vergessen sollte. Rick Rude, definitiv ein ganz großer seiner Zeit.
Das ist halt so für mich auch so eine Eigenschaft dieser goldenen Ära, dass du hast ganz oben natürlich Hogan, Savage, die überlebensgroßen Megastars. Das, aber wenn du eben so in die unter Anführungszeichen zweite Reihe schaust, was vielleicht auch gar nicht unbedingt immer die zweite Reihe war, aber das waren auch alles legitime Stars und Draws, die einfach dieses Produkt so interessant gemacht haben. Was vielleicht heute auch oft fehlt, ich will jetzt direkte Vergleiche sind immer schwierig, aber wie gesagt, wenn damals so ein IC-Championship-Match, das war eine gigantische Sache damals.
Auf jeden Fall. Also wenn man aus die zweite Garde, die sehr richten, so heutzutage gar nicht mehr gibt, wenn man sich die aber von damals anschaut, da gibt ja noch andere Namen. Ich weiß nicht, ob du noch ein paar Namen hast. Ich würde jetzt einfach mal Mr. Perfect auch mal in den Raum schmeißen.
Ja, absolut.
Was wäre das für ein Megastar heute, oder? Wenn der heute, das wäre doch ein legitimer Main-Eventer. Damals, im Grunde zweite Garde, Intercontinental-Titel, gerade so wichtig, er hat ja auch eine Fehde mit Hogan, also das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, das war so ein Konzept, und da habe ich gleich noch einen anderen Namen, ich glaube, der Big Boss Man zum Beispiel, den man auch nennen darf, finde ich. Der kam ja auch als Hogan-Gegner, das hat man ganz gerne gemacht, oder auch der Earthquake, die kamen als Hogan-Gegner, haben dann eine gute Fehde gemacht und sind dann in die zweite Reihe zurückgegangen und haben aber da wirklich gute Karrieren dann absolviert. Also so ein Big Boss Man zum Beispiel, das war auch so ein Typ, oder?
Ja, auf jeden Fall. Auch der, also das sind alles Namen, die man bis heute nicht vergessen hat. Ich würde jetzt mal jemanden in den Raum werfen, den man eher vergessen sollte in vielerlei Hinsicht, der auch lange Zeit als Hogan, also als Hogan-Nachfolger oder als Mann hinter Hogan, als Top-Topstar, zweiter Topstar aufgebaut werden soll, den wir heute noch gar nicht angesprochen haben, nur mal ganz kurz am Rande erwähnt, als es um einen guten Körperbau ging. Jimmy Snuka, wie stehst du zu dem?
Ja, also tatsächlich gab es sogar Gespräche, ob nicht Snuka der Hogan werden sollte quasi, und ist es zum Glück nicht geworden. Ich fand ihn immer ein bisschen merkwürdig als Wrestler, und was man auch nachträglich erfahren hat, sage ich mal, eher ungut. Ich bin auch nicht der größte Fan von seiner Tochter, wrestlerisch. Aber ich möchte das aber jetzt nicht mit dem Privatleben vermischen, weil bei Jimmy Snuka einfach diese ganze Geschichte mit seiner Freundin damals und dieser Todesfall und so weiter, ganz, ganz ungut. Und ich habe da eigentlich jetzt keine allzu guten Erinnerungen. Wenn gleich man ihn durchaus erwähnen muss, du hast schon recht, weil auch das erste Opfer, jetzt ich noch einen Namen, Undertaker, der nicht zu den größten Namen der Golden Era zählt, wenn du mich fragst. Der ist nämlich erst dann so ab 93, finde ich persönlich, so richtig groß geworden, aber war zumindest einmal war er WWE-Champion und schon mal ein Charakter, wo man hingeschaut hat. Vielleicht auch damals noch so aus der zweiten Reihe, wenn man so will, aber eben Jimmy Snuka auch der erste WrestleMania-Gegner des Undertakers.
Eben, darf man auch nicht vergessen, aber den musste man auf jeden Fall der Vollständigkeit halber erwähnen, weil der in der Zeit ja auch immer mal Geschichten hatte. Vielleicht zwei Namen, die ich irgendwie jetzt in einen Topf werfen möchte, die teilweise der eine zumindest als Heel auch lange fungiert hat, beide dann später mit Hogan auch zur WCW gegangen sind, klar der eine Hogans Buddy und Taschenträger, aber auch Brutus Beefcake und auch Jim Duggan waren ja zwei Wrestler.
Duggan, also bei Brutus Beefcake, der war was viele Leute vergessen, und ich habe auch schon Scherze über ihn gemacht, gebe es ja zu, in unseren Monday Night War Formaten, aber der war richtig over in den frühen 90er Jahren.
Ja.
Also das muss man sich auch mal anschauen tatsächlich.
Der war nicht umsonst mein Lieblingswrestler, mein erster, so als ich angefangen habe zu schauen, Brutus Beefcake, der war auch so ein schillernder Star, der sah interessant aus, der sah anders aus als die anderen, hatte seine große Schere dabei und hat den Gegnern am Ende mit der kleinen
Sesame,
Daddy Ass ist eine Anlehnung daran vielleicht, wer weiß das schon.
Ja, und Tim Duggan hast du erwähnt, richtig, der war so ein Kult-Wrestler.
Ja.
Also auch eher so eben zweite Reihe, vielleicht auch dritte Reihe, wie man möchte, aber auch immer eingesetzt, eben um den Heels overzubringen, bevor sie dann vielleicht Richtung World-Title-Match gingen, aber auch ein Mann, der ganz wichtig so für so House-Shows zum Beispiel und so für Veranstaltungen ist, weil der bringt einfach Stimmung, den hat man gerne gesehen, und ich mag den Begriff Kult ja nicht so gern, weil der wird immer so oft verwendet, aber Jim Duggan war schon ein Kult-Wrestler, da möchte ich es jetzt bewusst nutzen.
Absolut, absolut. Zwei andere Wrestler, die ich jetzt auch noch nennen möchte, die auch nie World Champion wurden, so richtig, aber die auch richtig wichtig waren. Der eine als Heel, der andere als Face und Heel, haben beide extrem gut funktioniert. Auch die würde ich in die zweite Garde rücken, aber auch das sind noch heute legendäre Legenden, muss man doppelt sagen in dem Fall. Ich spreche von Teddy Biasi und Jake Roberts, die beide ja auch extrem wichtig für die Zeit waren.
Ja, also ich sehe schon, wir könnten hier 3 Stunden reden. Es gab so viele große Namen damals, ja. die alle Stars, ja. Stars. Teddy Biasi, großartig im Million-Dollar-Gimmick, hat quasi den Vince McMahon gespielt. Und ja, Jake Roberts, also als Babyface in den 80ern erstmal, unglaublich over, vor allem auch mit dem DDT, später nochmal als Heel, großartig abgeliefert, private Probleme hin und her, aber diese Promos, die haben ja bis zuletzt funktioniert, weil dann bis 92 war er bei WWE, war auch dann Opfer des Undertakers bei WrestleMania 8, aber du siehst schon, also den Sid habe ich auch noch nicht erwähnt, der sollte auch ein Hogan-Nachfolger werden,
ja.
Kam ja 91 in die Promotion, Sid Justice damals, es gibt so viele Namen damals, und obwohl man damals so wenig Sendezeit hatte im Vergleich zu heute, waren das alles Stars? Also das ist schon bemerkenswert, finde ich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade, wenn man auch bedenkt, dass einige von denen ja nie wirklich World Champion waren, aber man die bis heute einfach noch als Stars bezeichnet, immer noch als Legenden und immer noch die Namen nicht vergessen hat und viele der Geschichten. Das ist schon im Vergleich zu heute, vergisst man ja vieles, was passiert einfach. Und wenn man sich da die zweite Garde anschaut, im Moment, ich glaube, da würde man nicht in 20 Jahren, in 30 Jahren, in 40 Jahren sagen, hier, erinnerst du dich noch an...
hier. Doch, das werden wir vielleicht sogar sagen.
Ja. Erinnert sich noch an, weiß ich nicht, wie hieß der Partner von Otis?
Ja, richtig, Tucker.
Tucker.
Aber es ist tatsächlich heute, gewinnst, ich will jetzt auch nicht alles schlecht reden, also ja. Ich glaube, es hat großartige Wrestling-Pay-Per-Views und auch bei WWE gibt es großartige Pay-Per-Views, aber es ist tatsächlich so, heute vergisst oft, dass jemand WWE-Champion war wie The Miz, letztes Jahr, hat man schon wieder vergessen. Und damals... Andere Zeit, klar, möchte ich auch nicht direkt jetzt nur vergleichen, aber nur einfach das sich mal anzuschauen. Da haben wir beim Jake Roberts, der nie irgendeinen Titel gehalten hat bei WWE.
Ja.
Und ist aber wahrscheinlich ein ebenso großer Star.
Ja, muss man ohne Zweifel sagen. Wie ordnest du jemanden ein, der auch lange bei der Konkurrenz war, aber auch ein paar Jahre bei der WWF, auch da in großen Geschichten, aber eigentlich mit einem Gimmick, was anders war, als wie er vorher war. Ich spreche von Dusty Rhodes. Wie ordnest du den ein in die Golden Era?
Hat mir bei WWE, muss ich sagen, sehr gut gefallen. Also er hat ja hier das Gimmick mit den großen gelben Punkten, den Polka-Dots bekommen und die Sapphire als Managerin an seiner Stelle, an seiner Seite, Entschuldigung. Man könnte fast meinen, Vince wollte ihm eins auswischen, weil er langjähriger NWA auch Booker war und der gegen Vince quasi angekämpft hat. Aber das hat trotzdem funktioniert, weil der Dusty Rhodes am Mikrofon so hervorragend war. Und diese kurze Zeit, 90 bis 91, der Dusty Rhodes bei WWE, bei der World Wrestling Federation, also super unterhaltsam trotzdem. Also hat funktioniert, finde ich.
Ja, das finde ich auch. Hat auf jeden Fall funktioniert, aber natürlich kannte man ihn, wenn man aus dem Nachhinein aus heutiger Sicht nochmal schaut, da waren natürlich die großen Erfolge bei der NWA deutlich größer und deutlich wichtiger für ihn. Aber ja.
Neuer Namen, Harley Race.
Ja.
Einer der größten NWA-Champions aller Zeiten. Hat bei WWE aber dann als King Harley Race auch keine allzu große Rolle gespielt. Ist auch ganz interessant.
Ja, da war er dann auch schon über seinem Zenit irgendwie auch da. Ich meine, es war ja in der Zeit, wo die Wrestler auch schon alt aussahen, obwohl sie noch gar nicht so alt waren. Aber der war da auch schon alt und sah auch alt aus. Aber ja, klar, auch das ein Name, der auch bei der WWF nicht richtig funktioniert hat. Aber man es versucht hat. Man hat ihn einfach gekauft, weil man es konnte. Aber ja. So richtig funktioniert hat es nicht.
Territorium wollte.
Ja.
Dann werfe ich hier auch nochmal den Carry Van Erick in den.
Ah, den wollte ich gerade nennen, weil das war nämlich mein nächster Lieblingswrestler. Auch der, für mich hat er super gut funktioniert, aber ich glaube, die WWE hätte auch viel mehr mit ihm machen können, wenn dann nicht diese persönlichen Probleme noch gekommen wären. Der Texas Tornado, wie er auch, der debütiert ist und quasi damals dann auch so relativ schnell Intercontinental Champion wurde.
Eigentlich ein super Typ, also so optisch und vom Outfit her. Wrestlerisch war er auch mal gut, aber es ist halt wirklich so, dass er die Drogenprobleme, das haben da einfach schon überhand genommen zu diesem Zeitpunkt, dass man mit ihm gar nicht mehr viel machen konnte, leider. Weil, also vom Look her und auch sonst, hätte der für mich das Zeug gehabt zu einem absoluten Topstar von, weiß ich nicht, sagen wir mal so, John Cena oder so zum Beispiel.
Ja, komm, also why not? Also der hatte auf jeden Fall den Look, der hatte das Charisma, der hatte halt aber die Probleme, ich meine, die ganze Familie, über die müssen wir jetzt gar nicht sprechen, ist ja eine Familie, die wirklich unter Tragödien gelitten hat. Und auch hier, er hat ja auch vorher noch den Motorradunfall, das ihm ja das Bein gekostet hat und all das, der Tod seiner ganzen Brüder, also sein Großteil seiner Brüder, das ist keine leichte Zeit einfach gewesen für die Van Erics. Das ist, glaube ich, wirklich die tragischste Wrestling-Familie überhaupt.
Ja, richtig. Aber sollte trotzdem, wie gesagt, erwähnen, wenn du mich fragst, hätte er sogar von den Anlagen her die größten Chancen gehabt, ein Hogan-Nachfolger zu werden. Aber das ist natürlich nur meine Exklusivmeinung.
Ja. Gehen wir mal eine Stufe noch weiter runter, aber wir bleiben aber im Intercontinental-Titel. Auch jemand, der im Tag-Team lange eingesetzt war, aber der für mich einer der unterhaltsamsten Wrestler auch seiner Zeit dann später war, als er dann aus dem Tag-Team raus war, kurze Zeit eine Auszeit genommen hat und dann zur WWF zurückgekehrt ist. Klar, aufgebaut als erstes als Gegner aber von
Simba?
Von Big Boss Man, wie einige andere auch. Aber hier, ich spreche von Mounty. Ich fand den einfach super unterhaltsam.
Ja. Jacques Rougeau, der wegen den Rougeau Brothers, die ein tolles Theme gehabt haben mit seinem Bruder Raymond. Ja, der Mounty war auch so ein Gimmick halt einfach, wo ein sehr erfahrener Wrestler eigentlich drin steckte, der aber dann dieses überlebensgroße Gimmick gespielt hat und das war durchaus auch unterhaltsam mit diesem Elektrostock, den er immer eingesetzt hat. Auch er von Jimmy Hart übrigens gemanagt, wie viele, viele andere auch.
Ja.
Ich dachte übrigens, du meinst, du sprichst einen anderen Wrestler, der auch im Tag-Team war und im Einzelbereich dann eingesetzt wurde und vorher auch. Ich glaube, den können wir auch erwähnen, weil der immer da war und auch das erste WrestleMania-Match überhaupt gewonnen hat, ist nämlich der Tito Santana.
Den hätte ich auch gerne angesprochen, gerade das Tag-Team mit Rick Martel natürlich zu erwähnen. Rick Martel auch, ein Wrestler, den man erwähnen sollte.
Auch, Model, ja.
Beides tolle Wrestler, Tito Santana ja auch. Immer so in der Zeit in der Intercontinental-Riege, dann hat man ihn nochmal gerebrandet als El Matador. Da ging es auch ganz kurz nochmal so in der Midcard, aber dann hat man ihn noch mehr als Edeljobber eingesetzt irgendwie. Aber auch der jemand, der gerade auch, was die südamerikanischen Fans anging, da auch immer ein Zugpferd war.
Ja, den konntest du halt immer einsetzen, egal wie, und hat aber immer funktioniert. Hat immer, im Ring hat er immer abgeliefert, die Leute haben ihn immer bejubelt. Also es war wirklich so ein Allrounder, sag ich mal, den man so einen will zu einfach im Kader haben, glaube ich, so einen Typen.
Ich habe dir noch einen Namen mitgebracht und würde gerne wissen, wie du den einordnest, der ja auch die ganze Zeit mit dabei war, auch immer. Also vielleicht nicht die großen WrestleMania-Matches bestritten hat, aber der Brooklyn Brawler war da auch die ganze Golden Era fast mit dabei.
Das ist richtig. Gut, dann kann ich auch den Barry Horowitz bald noch erwähnen. Ich habe auch mal bei Headlock über die kuriosen Jobber gesprochen übrigens, bei 2x5. Das war eine Empfehlung. Da kommt auch der Brooklyn Brawler vor. Aber ja, war auch mit dabei, das ist vollkommen recht.
Und jemand
auch der, pass auf, Brother Love.
Ja, den kenne ich nicht. Wer ist das? Ist der heute noch da?
Das war ein Manager, der erste Manager des Undertakers.
Ja.
Der hat dann auch so eine Interviewshow gehabt, wo er Leute interviewt hat und insofern interessant, also das war so quasi ein Televangelist, sagt man da, ne? so ein Prediger im Fernsehen, der die Leute ausgenommen hat. Eigentlich ein interessantes Gimmick. Und dahinter versteckte sich der Bruce Pritchard und der hat ja auch hinter den Kulissen damals auch schon eine nicht unbedeutende Rolle gespielt und ist heute, jetzt aktuell, während wir das aufnehmen, ist er, glaube ich, sogar Creative, Head of Creative.
Genau, während wir es aufnehmen, wer weiß, wie es dann sein wird. Müssen wir mal abwarten. Sehen wir den nochmal als Brother Love im WWE-Ring?
Ich hoffe nicht. Nein, ich möchte noch einen Manager übrigens erwähnen, wenn wir gerade bei Brother Love sind, der hat auch immer Scherze getrieben, Backstage. Der Mr. Fuji,
ja.
Ne? Demolition, Orient Express, dann, wenn es Richtung New Generation ging, auch den Yokozuna, aber auch das ist ja so ein Manager, ne? Der vom Gimmick her ein bisschen erinnert an den Oddjob aus James Bond Goldfinger, ursprünglich, ne? mit so Melone und so weiter, aber auch das ist ja so ein Typ, ne? Der irgendwie in Erinnerung geblieben ist.
Slick vielleicht auch nochmal zu erwähnen, auch das vielleicht nicht unbedingt der Top-Garde, aber
Reverend.
Aber ja genau, später Reverend, aber auch der hat da auch einige Schützlinge gehabt, die er gemanagt hat.
Den Coach.
Nee, den erwähnen wir nicht. Den Coach. Den Coach lassen wir mal außen vor. Den müssen wir nicht erwähnen. Aber gerade da waren ja etliche Manager. Aber lass uns mal jemanden ansprechen, über den wir heute noch gar nicht gesprochen haben. Auch der schon fast von Anfang an dabei in der Golden Era hat uns begleitet. Hall of Famer der WWE oder WWF. Jemand, der auch relativ schnell in die Hall of Fame schon gekommen ist. Und der auch
Ausrichter von WrestleMania 54.
Den meine ich nicht. Ich meine, da spreche von Coco Beware. Oh
Gott, ja. Lange Zeit für mich das Paradebeispiel eines Hall of Famers, wo man diskutieren kann. Eigentlich immer ein Edeljobber gewesen.
Ja.
Aber trotzdem, auch mit seinem Papagei und so, ist es schon ein Gimmick.
Ja, der war schon sympathisch. Aber man konnte immer sagen, hier, wenn Coco Beware in der Hall of Fame ist, dann kann auch jeder rein. Aber der ist mittlerweile abgelöst worden, oder?
Ja, von Charmel Sousa. Ja. Also, es hat jetzt aber nichts mit dem Geschlecht und mit der Hautfarbe zu tun, ne? Also einfach mit dem, was sie halt wirklich geleistet haben im großen Ganzen. Aber es ist ja wurscht. Wenn sie sich freuen, Hall of Fame, dann sollen sie das gerne machen.
Auch ein, ich würde sagen, für mich jemanden, den man wirklich ja leider nicht gut eingesetzt hat. Ich glaube, über den hat man auch schon ein paar Mal gesprochen. Das ist vielleicht das schlechteste Gimmick der Golden Era ist der Red Rooster. Weil Terry Taylor als Wrestler, auch der aus dem hätte was werden können, aber unter diesem Gimmick, da hat er, glaube ich, Pech gehabt, oder?
Ich weiß nicht. Hat auch so, man hört ja solche und solche Dinge über ihn. Ja. Soll eine alte Petze sein, aber das ist ein anderes Thema. Ah ja, Red Rooster, müsst ihr euch mal vorstellen, das war ein Wrestler in einer roten Badehose und also ganz zu seinem Wrestling-Outfit, hat aber dann so aus seinen Haaren hat er einen Hahnenkamm quasi gemacht.
Ja.
Rot und aufgestellt und hat auch noch wirklich Kikeriki geschrien auf dem Weg zum Ring. Also das ist wirklich, das glaubt man gar nicht. Es ist fast so schlimm wie die Maximum Male Models, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also mindestens Maximum Male Models, das ist aber auch schlimm. Wer weiß, ob es das zur Zeitpunkt der Ausstrahlung noch gibt. Ich glaube, wir nehmen das am Ende Juli auf. Ich glaube, Mitte August soll der Podcast ausgestrahlt werden. Also wer weiß, ob es dann die Maximum Male Models noch gibt. Wahrscheinlich ohne Max Dupree auf jeden Fall. Das werden wir sehen. Gibt's für dich noch so richtige Fails irgendwie aus der Zeit, die du noch erwähnen willst? Sachen, die, wo du sagst, das hat überhaupt nicht funktioniert, das Gimmick hat nicht funktioniert, der Wrestler, den würde ich gerne vergessen. Gibt's da sowas aus der Zeit bei dir?
Das Thema, an die erinnert man sich dann natürlich nicht mehr so gut. Ja, doch, einer fällt mir ein.
Ja.
Zeus. geschrieben Zeus, war der Co-Star von Hulk Hogans erstem Film, auch gleichzeitig Vince McMahons erstem Film als Produzenten,
ja.
No Holds Barred, und da gab es einen großen Hünen, der wirklich beeindruckend aussah, Tiny List, der auch dann schauspielerisch dann doch auch in großen Filmen mitgespielt hat, aber man hat den dann leider auch in den Ring gesteckt und hat versucht, diese Geschichte aus dem Film im Ring nachzuspielen, und leider war dieser Zeus halt kein ausgebildeter Wrestler, und deswegen war das eigentlich auch etwas, was eben zum Beispiel jetzt überhaupt nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat, glaube ich.
Ja, aber selbst da hat die WCW gesagt, cool,
ja.
Das probieren wir nochmal. Aber wir wissen ja, mit welchem Ergebnis. Ja, die Golden Era, wie ordnest du die ein so im Vergleich? Jetzt, wie alle Leute sprechen über die Attitude Era oder die Ruthless Aggression Era, die werden eigentlich eher dann mal so genannt. Unter Umständen dann noch die New Generation Era, weil da auch viele angefangen haben, wie du jetzt dann so am Ende. Aber wie würdest du die Golden Era einordnen, so in der Bedeutung fürs Wrestling?
Naja, für mich, neben der Attitude Era in der Geschichte der World Wrestling Federation, die wichtigste Ära, weil sie ohne Golden Era hätte es alles andere nicht gegeben. Und da wurde das Fundament gelegt, von dem WWE heute noch zehrt, wenn du mich fragst.
Hm.
Vielleicht, also Attitude Era hat WWE vor dem Bankrott gerettet und die Golden Era hat WWE aber erst groß gemacht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und insgesamt würde ich auch sagen, eigentlich schon sehr großartig. Also natürlich war eben das ein oder andere lächerliche Gimmick dabei oder auch die Matches, wo man sagt, hat vielleicht schmunzelt, aber da hat man schon wirklich sehr gut gebuckt und sehr gut auch einfach Leute und Stars kreiert, die auch wirklich dann für bis heute eben bei uns alten Menschen in Erinnerung geblieben sind. Und da möchte ich im Zusammenhang auch nochmal einfach den Pat Patterson erwähnen, weil der hinter den Kulissen ganz, ganz wichtig war, auch beim Booking. Wird oft vergessen, man spricht immer über Vince McMahon, aber ich möchte einfach nur den Pat Patterson würdigen, der da auch einfach ganz, ganz viele wichtige Impulse gesetzt hat. Und wie würdest du das denn einschätzen insgesamt?
Ja, kann ich mich eigentlich fast nur wiederholen, weil es ist tatsächlich so, dass die ohne die Golden Era, diesen Boom, der da auch wirklich das Boom durchgesetzt hat, der Wrestling erstmal so groß auch gemacht hat mit WrestleMania 1, wer weiß, wie dann heute überhaupt der Stellenwert von Wrestling insgesamt wäre, wahrscheinlich ganz deutlich ganz anders. Also Wrestling hat es zu, es wurde zum Mainstream durch diese Golden Era. In dieser Zeit ist es einfach passiert, dass das Wrestling sich durchgesetzt hat, dass Wrestling einfach groß wurde, dass Wrestling im Mainstream angekommen ist und jeder einfach heutzutage auch, die viele Wrestler aus der Zeit, wenn auch die Leute, die kein Wrestling mehr schauen, die Wrestler aus der Golden Era, die kennt man zum Großteil irgendwie,
ja, noch, wie wir es ja gerade gemerkt Hogan, haben. Ja. Macho Man, Randy Savage, Undertaker nenne ich jetzt, wo er dann eben alle Ehren mitgemacht hat, aber also beim Hogan und Savage, die kennt jeder.
Ich habe übrigens mal in der Golden Era, damit komme ich jetzt auch zu einem Wrestler, den wir noch gar nicht angesprochen haben, einen Wrestler gesehen, den war für mich was ganz Neues, was Innovatives und ich habe gedacht, das wird ein Megastar. Der sieht geil aus, der hat einen geilen Stil, das kommt richtig gut an und selten, sagen wir mal so, ich irre mich ja schon manchmal, aber selten habe ich mich so sehr geirrt wie bei Battle Cat. Ich glaube, aus dem ist kein großer Wrestler geworden, oder?
Nein, aber ein ganz gutes Gimmick, aber hat halt nicht so bei WWE funktioniert. aber ja, hätte man viel Merchandise verkaufen können. So.
Ja, konnte schon, Mysterio, oder?
Zum Beispiel, ne? Ja. Wir sind eigentlich schon jetzt fast am Ende, weil du hast ja schon das Schlusswort von mir verlangt, aber sollen wir noch die Wendi Richter erwähnen? Weil da gab es ganz kurz in der frühen WrestleMania-Ära wirklich eine Zeit, also Wendi Richter, eine Frau, logisch, die WWE Championship der Frauen gehalten hat, da war auch die Cindy Lauper-Geschichte mit eingebaut und für kurze Zeit war auch Wendi richtig, richtig over, bis sich damit Vince verkracht hat und man dann quasi auch die Women's Division wieder zurückgefahren hat. Aber ich finde, so bei den größten Stars der Golden Era, gerade zu Beginn, muss ich schon auch mal erwähnt werden in diesem Podcast. Findest du nicht auch?
Ja, definitiv sollte man das erwähnen, weil es war ja, gerade in der Anfangszeit hatte es man ja nochmal groß probiert, wie du es gesagt hast, die Damendivision aufzubauen. Hat dann am Ende nicht funktioniert, aber die waren schon auch eine Zeit extrem wichtig. Ich meine, da waren ja auch dann wirklich auch innovative Sachen, die Jumping Bomb Angels, die aus Japan beispielsweise, auch das ist ein krasses, wenn man sich die Matches heute, die sehen immer noch gut aus, die Matches. Also gerade die Damendivision, die hat man dann fallen lassen, einfach aufgrund solcher Sachen, dass dann einfach bei einigen nicht mehr funktioniert hat. Also finde ich auch.
Mula auch erwähnen.
Mula definitiv sollte man in diesem Zusammenhang auch erwähnen. Auch die nicht unbedingt die sympathischste Frau, aber für die Golden Era sicherlich auch wichtig. Da hast du vollkommen recht. Die Damen, die Tag Teams und natürlich die Wrestler um Hogan. Also das ist glaube ich so die Golden Era so zusammengefasst. 82, wenn man so will, richtig WrestleMania 1 bis vielleicht WrestleMania 8 so oder so ja, sowas um den Dreh.
Das. Wenn man möchte, kann man WrestleMania 9 noch dazu zählen, aber die war ja nichts mehr, weil dann kamen ja dann die Clips für die New Generation.
Quasi. Ja, das war so der Ausläufer dann am Ende. Das war dann auch ein fließender Übergang, wie wir am Anfang angefangen mit den Stories, bis es dann zu New Generation gab, bis man dann diesen Steroid-Skandal gab, wo dann einige Wrestler tatsächlich wie ein Hogan und so weiter erstmal außen vor waren und man dann auf die neue Garde, haben wir ja schon gesagt, Bret Hart, Shawn Michaels, auf solche Wrestler gesetzt. Ja, Diesel, der dann noch kam, solche Leute, die New Generation, die auch für mich am Anfang funktioniert hat, das war die Hochphase auch für mich dann damals im Wrestling, aber natürlich hat man deutlich gemerkt, da ist ein Wandel, hat man selbst gemerkt, ohne jetzt hier die Dirt Sheets zu lesen, hat man mitbekommen, da passiert gerade extrem, da passiert ja, wirklich ein Wandel gerade.
Vor allem, weil dann die Stars der Golden Era eben teilweise oder auch eigentlich schon in größerer Stückzahl eben bei WCW aufgetreten sind. Hogan, Savage, die Nasty Boys, der Honky Tonk Man war kurz da, Hacksaw Jim Duggan, also da waren der Bossman, Ravishing Rick Rude, also der British Bulldog, also das ist ja eigentlich unglaublich. Jake Roberts, ich komme gar nicht mehr raus, die waren dann alle plötzlich bei WCW. Auch das ist interessant.
Ja, alle rübergegangen dann einfach da und da. War das dann die goldene Ära der WCW?
Ja, die kamen dann 96.
Ja, das stimmt.
Was glaubst du? Welche Ära steht uns jetzt bevor? Weil das finde ich ganz spannend, weil es ist ja auch jetzt vielleicht bald ein Umbruch.
Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es einen Umbruch geben wird. Also muss ja wahrscheinlich sogar auch. Und dass sich da tatsächlich einiges verändert. Ob man das wirklich, wenn man bei der WWE jetzt reinschaut, man muss ja da immer auch schon sagen, dass das ja jetzt auch eine gute Konkurrenz eben insgesamt gibt, die es ja damals bei der Golden Era auch gab, die es aber zeitweise bei einigen anderen Ären nach der Attitude Era auch dann nicht erstmal vom Fenster war. Aber man hatte jetzt auch wieder sowas wie eine Konkurrenz. Ich glaube schon, dass man die Ära vielleicht sogar After Vince nennen könnte oder nennen muss.
After Vince?
Ja. Oder?
Ich hatte immer seinen Hintern ganz gerne in die Kamera gehalten.
Vielleicht steht uns aber auch die Ära des Verkaufs der WWE vor, oder?
Die Triple H-Ära.
Ist realistischer denn je. Oder? Also ich glaube...
Ja, klar. Ja. Ich erwähne es nur, weil wirklich dieses 80er-Jahre-Produkt, ja, diese Golden Era, ich glaube, das war für Vince McMahon so wie er sich das Wrestling gewünscht hätte, ich glaube, dann wäre es immer die 80er-Jahre-Ära gewesen. Optisch und auch generell. Deswegen finde ich das ganz interessant. Jetzt eben, weil er jetzt eben weg ist.
Ja, da müssen wir gucken, wie sich das da auch entwickelt. Spannend. Wir haben heute übrigens im Podcast einige Sachen. Ich habe einige Inspirationen für unser Format 2x5 auch nochmal aufnehmen können. Das haben wir ja, haben wir ein paar Wrestler auch genannt, die man bestimmt gut einordnen könnte in irgendwelche Ranglisten.
Gimmicks von Smash.
Ja, zum Beispiel die 10 besten Gimmicks von Smash, über die werden wir bestimmt mal sprechen. Das alles bei Pat und Steady.
Eine Sache habe ich noch. Die Ära hatte auch die schönsten Gürtel. So, jetzt bin ich aber raus.
Das ist aber tatsächlich finde ich ein wichtiges Thema. Ja, der Winged Angel, Winged Eagle, was sagt die Winged Angel?
Winged Angel klingt aber auch schön.
Ja, klingt auch gut. Der Winged Eagle Gürtel und auch der Intercontinental Gürtel, das waren schon Prachtstücke, oder? Das sind somit die schönsten
Gürtel. Und auch die Tag Team Championship. Ja. Und auch die Million Dollar Championship. War alles wunderschöne Gürtel.
Ja.
Wollte es nur auch nochmal untergebracht haben. Du siehst schon, wir könnten hier wirklich stundenlang uns unterhalten, weil da gab es halt so viel, an das man sich erinnert und das man diskutieren kann. Und das war wirklich, also, es lohnt sich auch wirklich, wenn man heute jünger ist, sag ich mal, mit der Ruthless Aggression Ära oder auch danach zum Wrestling gekommen ist, da haben wir nochmal sich zumindest ein paar Höhepunkte, ein paar Großereignisse, so vielleicht mal in WrestleMania oder so anzuschauen von damals und vor allem diese Charaktere zu entdecken.
Ja, also ich glaube, da haben wir einiges an Material, was wir auch bei Patreon und Steady mal besprechen sollen. Da könnt ihr uns unterstützen, da gibt es hunderte von anderen Podcasts, wo wir über auch so spezielle Dinge auch irgendwie gehen. Markus ist dabei, ich bin dabei, natürlich auch das gesamte andere Headlock-Team und Olaf, der ist hoffentlich auch bald wieder hier mit im Wochenend-Podcast mit dabei, der ist zum Zeitpunkt der Ausstrahlung hoffentlich auch wieder gesund. Und dann werden wir auch ganz bald, können wir ja mal versprechen, wer weiß wann, in diesem Jahr noch den Tod der WCW als Thema haben, oder?
Je länger wir es verschieben, also da kommt die WCW noch zurück, glaube ich.
Ja, aber wahrscheinlich.
Reden wir dann über die Geburt von WCW. Nein, kommt natürlich, aber wie gesagt, gibt ja ganz viele andere Formate, auch der Monday Night Watch, wo wir auch zum Beispiel sehr viel über WCW schon gesprochen haben.
Ja. Aber über den Tod werden wir versprochen auch nochmal sprechen. So, genug gesprochen, genug das Wort sprechen in verschiedenen Varianten genannt. Ich bin raus für heute. Wir hören uns wieder nächsten Mal bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Aber die Abschlussworte, lieber Markus, die gehören dir.
Ja, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und schaltet mal wieder rein bei uns bei Headlock. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.